Ich grüße Sie im Namen des Vaters, im Namen des Sohnes und im Namen des Heiligen Geistes. Amen. Ich freue mich, wieder hier zu stehen, nach einigen Monaten, glaube ich. Ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal hier waren. Es ist eine lange Zeit. Wir haben ja festgestellt, dass wir in den letzten 26 Jahren zum ersten Mal, dass wir so lange in Indien nicht gewesen waren. Das ist ja fast anderthalb Jahre. Also in der Regel zweimal im Jahr, manchmal war ich auch dreimal im Jahr, aber das ist ja das letzte Besuch, ich alleine da in Indien war 2020. Ich war Mitte Februar bis Mitte März da und ich bin an den letzten Tag, bevor dieser Lockdown in Indien angeordnet haben, sonst hätte ich noch in Indien geblieben so lange. Gut, das ist auch Gottes Wunder. Gott sorgt dafür, dass seine Kinder nicht in Stich gelassen werden. Halleluja. Amen. Das haben wir persönlich miterlebt in unserem Leben. Dankeschön. Und heute noch glaube ich fest dran, egal wie unsere Situation ist, wie schlimm das alles ist, wie negativ das alles ist. Aber eins wissen wir, wie heute wir gehört haben am Anfang, der Bruder hat ja Lobpreis geleitet oder Schwester gesagt hat, Gott ist hier. Das ist diese Wahrnehmung brauchen wir. Wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, Gott hat uns zugesagt, dass er wird da sein. Ob wir das wahrnehmen oder nicht, ich habe tatsächlich das miterlebt. Er ist da. Und seine Gegenwart ist da. Und das glaube ich fest. Und möchte mit einem Gebet dann anfangen. Vater im Himmel, wir danken dir, Herr, dass wir deine Kinder sind. Durch Gnade hast du uns zu dir geholt. Du hast uns aufgesucht und uns dieses Privileg gegeben, dass wir uns als Kinder Gottes nennen dürfen. Wir schreien zu dir, o Gott, du bist allmächtig, allwissend, aber gleichzeitig, du bist barmherzig. Und du bist unser Vater. Deshalb kommen wir mit dieser Erwartung heute hier. Jesus Christus, du bist auf dem Kreuz gestorben für uns, damit wir diese Vorrecht besitzen dürfen, unseren himmlischen Vater, aber Vater zu nennen. Ja. Geist Gottes, wir danken dir, dass du dein Werk heute noch unter uns. Ohne dich, wir werden ja keinen Erfolg haben in unserem Leben. Vater, wir vertrauen, setzen wir Vertrauen in dir. Du leitest uns, du tröstet uns, du lehrst uns, und du bringst uns da hinein, wo Gott uns haben will. Wir danken dir dafür. Segne unsere Zeit und segne, dass wir alle gesegnet werden sollen, dass wir als Kanal des Segens für andere da sein können. In Jesu Namen bitten wir dich. Amen. Amen. Halleluja. So, ich grüße Sie noch einmal. Ganz kurz über Indien. Vielleicht habt ihr dann doch mal durch Nachrichten oder Berichte gehört. Es ist ja ganz, ganz schlimm. Wir hatten ja also in der Vergangenheit gar nicht sowas gesehen. Und das geht ja immer noch Tag für Tag noch schlimmer. Ein paar Dinge möchte ich doch mal sagen, damit als Gebetsanliegen dann, ihr könnt auch nach Hause mitnehmen. Also im Monat Februar, März dieses Jahr ging ja diese Infektionsrate so runter. Erstmal, die erste Bedenken hatte ich, als ich dann in Indien zuletzt war, wie werden diese Leute, die wenig hygienische Möglichkeiten haben. Also ich habe auch in den weltbekannten Slum in Bombay gedient, richtig auf der Straße evangelisiert, Pastoren ordiniert und so weiter. Da stand ich mit Staunen. Weil da gibt es ja so einen schmalen Weg ohne gegenseitig zu stoßen, kann man ja nicht vorbeigehen. Und mittendrin ist auch dieser Kanal, oder schmutzige Wasser läuft. Und Spieler, Kinder spielen da. Und ich habe nur mal gestaunt, wie können Menschen da leben? Und als diese Pandemie fing in Indien an, meine größte Sorge war, solche Slums gibt es genug in Indien. Wie werden die Leute dann diesen Sicherheitsabstand halten? Wie werden die Leute dann mal die Hände waschen? Da gibt es ja kein sauberes Wasser. Und wie können sie auch sicheren Abstand halten? Weil zwischen zwei Hütten, da hängt ja nur ein Plastikfolie. Das ist die Tatsache. Ich habe gesehen. Und wie werden diese Leute dann das überleben? Zu meinem Erstaunen, in dieser Gegend war wenig Infektion. Ich habe erstaunt. Dann hat ein Wissenschaftler gesagt, ja Paul, es ist so. Die sind ja schon gewöhnt zu manchen Infektionen. Natürliche Immunität ist da. Sonne ist auch da. Dann habe ich gesagt, ja. Bibel sagt, da wo der Sünde groß ist, da ist auch Gottes Gnade groß. Da wo Elend so groß ist, Gottes Einwirkung ist auch so groß. Immer noch. Bis jetzt ist ja diese Gegend nicht so stark betroffen, aber reiche Leute und in den Städten. Und jetzt ist das so, dass die haben keinen Platz, die Leichen zu verbrennen oder zu beerdigen, warten in der langen Stau, 20, 30 solche Leichen und in kleinen Orten und die Regierung weiß nichts. Ja, eine Sache muss ich doch mal sagen, was ist passiert? Wir haben Gott gedankt, da läuft auch Gebetsoffensive dort. Da gibt es auch einige Organisationen, die haben dann vorgenommen, seitdem Corona angekündigt hat, dass sie dann Menschen mobilisiert haben zum Beten. Also dieser Gebet ist so, wird ja 24 Stunden ausgestrahlt und die beten für alle Regionen und für alle Punkte und so weiter. Und regionale Fernseher sind gekommen, die haben umsonst diese Programme dann ausgestrahlt, stundenweise. So, damit könnten die erreichen, dass auch Nichtchristen in den Dörfern, zu Hause, in den Wohnzimmern, dann diese Gebetzeit dann miterleben konnten. Dadurch ist auch Corona-Infektion runtergegangen. Plötzlich explodierte es. Vielleicht wisst ihr dann, was der Grund ist. Erstens, Wahlen wurden angesagt, obwohl der höchste Gericht gesagt hat oder Wissenschaftler gesagt haben, nein, zu dieser Zeit Wahlen sind ungünstig. In Indien Wahlen sind nicht wie in Deutschland. Da gehen massenweise, so machen Propaganda, also 1000, 2000 Leute zusammen, dicht nehmen an andere, brüllen sie, dann damit wollen sie dann Wähler gewinnen. So geht das von Ort zu Ort. Und natürlich, die verbreiten ja auch Corona. Zweitens, weil die jetzige Regierung ist eine hinduistische, fundamentalistische Regierung. Dieser Vertreter, ein Minister hat gesagt, letztes Jahr hat er gesagt, im Jahr 2022, die Christen und Moslems werden total nicht mehr da sein. Das hat er behauptet. Und dann so eine Regierung, die haben alles unternommen, Tausende von Millionen, also sage ich Tausende von Millionen Gelder haben sie für Götzen verwendet. Obwohl die Publikum hat gesagt, nee, das bringt, aber heute, die haben kein Geld oder die haben nicht vorbereitet für Sauerstoffvorräte. Die haben nicht genügend Betten, die haben nicht genügend Geräte, das ist der Elend. Die haben ja gar nicht daran gekümmert, aber Götzen. Aber dann das Schlimmste war, gerade als dieser, nach dieser Wahlenpropaganda, zwei Wochen danach, haben sie in Nordindien ein großes hinduistisches Fest, Kumbh Mela, heißt 350 Millionen. Millionen, ja, das rechnet man in Indien, Lakhs und Crores, ne? Millionen von Menschen sind von überall angereist zu diesem Ort, Und dann haben sie dann dieser Fluss dann mal gebadet. Und von verschiedenen Orten, dann hat man gesehen, da gibt es keinen Raum für Sicherheitsabstand, keine Maske. Und die wurden gehetzt. Glaube nicht, was die Regierung sagt. Glaube nicht, dass Corona so gefährlich ist. Ja, genau wie manche Leute hier in Deutschland, ne? Ja, gehen auf der Straße. Okay, und die haben keine Gedanken gemacht. Und kurz danach ist das explodiert. Und das ist jetzt die Situation. Und wir haben auch einige Pastoren verloren. Weil die sind da, die Menschen zu trösten. Die können nicht zum Distanz halten und dann mit einer Maske dann reden. Nein, wir haben getröstet. Und ich will ja nicht diese Zahl nennen, das ist ja groß. Und besonders in den Missionsgebieten. Und immer noch, wir kriegen jeden Tag so Liste, wie viele so Vollzeitdiener Gottes gestorben sind, wie viele Leute im Krankenhaus geliefert worden sind. Und das ist ja wirklich, denn wir können manchmal nicht schlafen. Und das ist die Situation. Und alles von Menschen, Besessenheit, obwohl die Wissenschaftler gewarnt haben, obwohl die Ärzte dann gewarnt haben, aber diese sture, fundamentalistische Regierung hat ja dazu die Menschen gerufen, dass so viele Tausende, Hunderte von Tausenden von Menschen sterben müssen. Und, aber immer noch haben sie nicht erkannt. Immer noch sagen sie, nee, unsere heiligen Rituale sind ja seit langem bewahrt und so weiter. Aber wir wissen ja, weil die haben ja gegen den allmächtigen Gott gestanden. Die haben dann gegen den barmherzigen Gott gestanden. Und jetzt die ganze Volk in Indien miterlebt ja so eine Katastrophe, so ein Gebetsanliegen. Also wir sitzen ja bis frühmorgens um 2, kriegen wir auch Inputs und dann beten wir. Und dann, das ist ja manchmal unsere, fast wie Homeoffice für uns. Unsere Mitarbeiter dort, unsere Yada Ministries Mitarbeiter dürfen nicht zu dieser Missionsgebiete reisen. Das ist ja ein Verbot, Lockdown. Und dann, da gibt es auch Nöte. Wir könnten nicht helfen. Wir versuchen, jemanden anzurufen, der Handy hat. Und dann, er geht ja zu den Orten und dann erkundigt, wie geht euch, wie viele sind krank und so funktioniert das zurzeit. Das ist die jetzige Situation. Okay, also nur mal eine Information. Ich bin ein Missionar. Ich bin ja manchmal so, wenn ich emotional werde, dann rede ich immer. Aber heute möchte ich doch mal so wie, also bitte mal Hände hochheben, wenn ich dann die Zeit erreicht habe. Gut, also heute möchte ich noch mal sagen, wir leben auch in solche Situation. Ja? Uns geht auch nicht so sehr gut. Doch geht es ja besser als diejenigen, die dort leiden. Aber immer noch, dieselbe Corona-Pandemie ist hier. Selbe Bedrohung ist hier. Und selbe Situation, Hoffnungslosigkeit ist auch hier. Aber eins wissen wir, heute hat Gott dann geredet. Ich habe auch letzte Woche in der tamilischen Gemeinde auch mal ein bisschen davon erzählt. Und dachte ich, das ist ja auch eine tolle Sache, das will er heute auch hier mal davon erzählen. Johannes 6,33 sagt, das habe ich euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getröst. Ich habe die Welt überwunden. Halleluja. Zur jetzigen Zeit passt das ja sehr. In der Welt habt ihr Angst. Gott hat nicht gesagt, ja, ja, alles wird ja, wie sagt man, das deutsche Sprichwort, Friede, Freude? Oh, das habt ihr gemacht. Ich habe nicht gesagt. Ne? Also behauptet man manchmal, manche Pastoren sagen auch, nein, das ist nicht. Jesus hat gesagt, ihr werdet dann leiden. Ohne Leid gibt es ja auch kein Gottes Segen, denke ich. Ne? Ohne Kampf gibt es keinen Sieg. Aber Gott hat gesagt, in der Welt habt ihr Angst. Denn er sagt das zu seinen Jüngern, gerade wo sie so eine Lektüre gehalten haben, bekommen haben, die haben gesehen, was Jesus Christus getan hat. Wunderbare Ereignisse. Aber trotzdem, die haben vergessen. Aber Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getröst. Ich habe die Welt überwunden. Halleluja. Egal wie das aussieht, aber Jesus hält zu seinem Wort. ich habe die Welt überwunden. Wir nicht, Angela Merkel nicht, unsere Regierung nicht. Ich habe doch mal, oft habe ich mal beobachtet, unsere Kanzlerin hat gesagt, sie tut ja gute Arbeit und die Ministerin auch, aber da fehlt ein bisschen ein Wort. Ja, wir schaffen es. Aber das können sie nicht schaffen. Wir schaffen es mit Gottes Hilfe. Das fehlt ja in Deutschland, weil Martin Luther hat ja dann das Wort Gottes für uns auch mal ermöglicht. Und Bartholomew Ziegenbalg aus Pulsnitz in der Nähe von Bischofswerda ist nach Indien gekommen, hat als Missionar unsere Sprache gelernt. Und was er damals übersetzt hat, benutzen wir auch in der tamilischen Sprache in diesem Land, wo wir eigentlich den Glaube dann mal kennengelernt haben, da fehlt dieses Wort mit Gottes Hilfe. Aber wir, Kinder Gottes, wir müssen doch mal merken, Gott hat die Welt überwunden. Ob das Corona ist, ob das die jetzige finanzielle, wirtschaftliche Situation ist. Unsere jetzige Situation ist auch bedrohlich. Angst vor Krankheiten, um Tod, über Arbeitslosigkeit, über unsere Zukunft, über unsere Existenz. Unsicherheiten, Hoffnungslosigkeit und dann gibt es auch Unzufriedenheit und dann auch noch in Indien und anderswo Verfolgung, weil die Christen sind, Feindschaften, regelrecht jeden Tag werden Christen ermordet, weil sie dann ihre Wahrheit verbreitet haben, weil sie gesagt haben, da gibt es ja nur einzige Rettung, das ist Jesus Christus, dafür werden sie dann ermordet, in Indien auch. Aber damals hat Jesus das alles erkannt und dann hat er gesagt, zu seinen Jüngern hat er gesagt, seid getrost, ich habe die Welt überwunden. In Englisch gibt es auch eine Übersetzung, take heart, I have overcome this world. Noch eine Übersetzung sagt, be of good cheer, ja, freut dich, ich habe die Welt überwunden. Leicht gesagt, aber die wirkliche Situation ist doch bedrohlich. Schauen wir mal ein paar Beispiele aus der Bibel. Eine bedrohende Situation. Jesus, als er dann sagt zu seinen Jüngern, komm, gehen wir, sind im Boot eingestiegen, sie sind rübergegangen. Es kam, das steht ja im Lukas 8. Kapitel, so Vers 20 und so weiter. Es kam ein Wirbelwind über den See und die Wellen überfielen sie und waren große Gefahr. Es war eine andere Gefahr damals. Und Lukas 8, 24, denn die Jungen haben gesehen, was da herum passierte. Die waren dann unter Angst. Dann gingen sie so, Jesus sagten sie, Meister, Meister, wir kommen um. Da stand er auf und bedrohte den Wind und Wogen des Wassers und die legten sich und entstand eine Stille. Also die haben gesehen, die haben gehört, was Jesus tun konnte. Die haben auch gesehen, wirklich, was er meinte. Aber die waren nicht in der Lage, auf ihn ihren Vertrauen zu setzen. Jesus war im Boot, aber die dachten, dass er schläft. Und dann haben sie gesagt, wir kommen um. Also mag sein, dass sie gerade jetzt diese Situation bedroht auch uns. Manche Menschen haben gesagt, nee, wir können nicht weiterleben. Wir können nicht irgendwie dann am Leben bleiben. Das ist das Ende. Aber für uns, Gottes Wort sagt, dass er die Welt überwunden hat. Und Jesus, er sprach aber zu ihnen, wo ist euer Glaube? Halleluja, das ist die Frage, ich möchte auch mal stellen, wo ist unser Glaube? Wir haben so viele Predigten gehört, wir haben so viele Meditationen gehört, aber manchmal tendieren wir auch, wie diese Jungen, zu staunen, wo ist denn der Gott? Ja? Und es genügt nicht, dass Jesus Christus im Boot ist, aber wir haben versäumt, an ihn zu glauben, seine Worte wirklich dann mal anzunehmen, im Umsetzen als Befehl. Manchmal geht das auch mit uns. Wir wissen, wer Gott ist. Wir wissen, was er tun kann. Aber wenn da manche Umstände dann ringsherum so bedrohlich ist, dann vergessen wir, wer wir sind, vergessen wir, wer unser Gott ist, und dann verzweifeln wir. Kann sein, es ist Krankheit, kann sein, es ist alleingelassen worden waren, kann sein, dass es, wir Arbeit verloren haben, kann es sein, dass wir irgendjemand krank ist. Aber unter allen Umständen, wenn wir wissen, dass Jesus Christus ist mit uns. In Indien hat man dann so mal gelehrt, ein Affengriff sollen wir haben. Ja? Und dann, der zweite Griff, haben sie auch gelehrt, eine Katze oder eine Wildkatze. Ich habe gesehen, zu Hause Katze. Ich habe in zu Hause in Indien, da sind ja sehr viele Straßenkatzen. Das ist eine Plage für mich. Und ich habe gesehen, da waren Familie Katze. Und dann in unserem Balkon hat ein Katze dann zwei Kinder, glaube ich. Und dann, wir wussten nicht, plötzlich mal hören wir Bion. Wir kamen aus Missionsgebiet. Dann wollten wir nicht wegseuchen. Aber als wir da waren, die Mutter dachte, oh, da ist Gefahr, Menschen gehen hin und her. Ich habe gesehen, die Katze hat ja eine nach dem anderen so mal diese Babykatze angefasst. Ich habe gesagt, oh, das ist ja gefährlich. Und dann runtergetragen, unter mein Jeep versteckt. Einer, oh meine, ich dachte, diese Babykatze stirbt jetzt, ja? Nein. Ein paar Tage später, weil die Hunde da waren, noch einmal, nimm an, und nach zweiter Etage, da gibt es einen Ort. Ich habe gesagt, diese Babys sind nicht gestorben. Und das ist eine Sache. Eine Mutter weiß genau, wie sie dann ihrem Kind anpacken sollten. Das sollen wir auch mal lernen. Gott mal Raum geben, dass er mich anpackt und dann da hineinbringt, woher. Das ist die weise Lehre, dass die indische Lehre geben. Der zweite Griff, was sie lehren, ist ein Affengriff. Und die Affen, wenn die Babyaffen da sind, die klammern ja an den Bauch von Mutter, die springen von einem Baum zum anderen und aber mit ihrer Kraft, Sicherheit, dann halten sie fest. So diese beiden Beispiele sind gültig. Erstmal vergessen, sollen wir niemals vergessen, wenn er Gott uns anpackt, wir sind in seinen sicheren Händen. Und zweitens, unsere Aufgabe ist, dass wir so eng wie möglich, so mit allem Kraft müssen wir dann Gott anklammern, damit wir am Ziel kommen. Also, Jesus hat gefragt, wo ist euer Glaube? Und dann sage ich heute noch, wo ist, oder habt ihr denn Gottes Verheißungen denn vergessen? Wir wissen ja, Verheißungen für jeder segnende Gebet, wir sagen ja, Gott ist Verheißung, aber manchmal, wenn wir unter bedrohender Situation sind, dann kommen wir auch zu kurz, wir vergessen alles. Zweiter Fall, total abgelehnt und alleingelassen. In 1. Mose Buch 16. Kapitel, da steht es über Hagar. Und Sarai mag Hagar, sie war da, und weil Sarai konnte kein Kind gebären, dann hat sie auch erlaubt, dass Hagar ein Kind bekommt, und sie war schwanger. Und als Sarai sah, dass sie schwanger war und die ganze Aufmerksamkeit und dann auf die andere Seite ging, und sie hat sie wirklich dann demütigt und sie ist geflohen. Und floh sie von ihr. Gott begegnete Hagar, als das schwangere Mädel da saß, ohne zu wissen, wo sie da hingehen soll und was als nächstes passieren wird. Gott begegnete Hagar durch einen Engel und sprach, der Herr hat dein Elend erhört. Und Vers 13, 1. Mose 6, 13 sagt, es segnete sie, Und Hagar nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete. Du bist ein Gott, sagt sie, der mich sieht. Ihr Lieben, ich will ja nicht vertiefen. Wir wissen das. Ein Mann, weggetrieben, hoffnungslos. Die wusste nicht, total verzweifelt in die Wüste. Gott sieht auch so eine Person. Wie viel mehr ist Gott über uns dann besonders dann, dass er dann uns sieht in unserer Situation, unter unseren Umständen, wo wir verzweifelt dann herumrennen. Er ist ein Gott, der uns sieht. In 21. Vers, noch einmal, Hagar wird ja rausgeworfen. Jetzt hat Sarai auch mal einen Sohn und dann Hagar auch einen Sohn. Als Hagar rausgeworfen war, sie irrte durch in der Wüste umher bei Beersheba. Als das Wasser, das sie hatte, war alle, warf sie den Knaben Ishmael unter einen Schrauch und sprach, sie konnte nicht mehr sehen. Das war so in der Hitze. Und das Wasser ist alle. Die konnte nicht sehen, dass ihr Kind da stirbt. Und dann die weinte. Ich kann nicht ansehen, dass Knaben sterben. Und setzte sich gegenüber und erhob ihre Stimme und weinte. Vers 17 sagt es, da erhörte Gott die Stimme des Knaben und der Engel Gottes rief Hagar von Himmel her, fürchte dich nicht, denn Gott hat gehört die Stimme des Knaben, der dort liegt und segnete Gott ihr. Also gestern Abend, als ich das sah, noch einmal, Gott, bin ich dann wirklich dann ein Unnutzer? Gott hat ja gegenüber dieser Macht so viel Barmherzigkeit. Wer bin ich, oh Gott? Dann Gott antwortete, du bist ja viel wichtiger. Weil damals kannte Hagar nicht Jesus Christus. Aber heute kennst du Jesus Christus, dein Retter, dein Heiland. Und seinen Namen hast du dann heil. Und deinen Namen kannst du doch gesund werden. Und er kommt ja zu deiner Hilfe. Nicht nur das, der Gott hat auch, ich habe meinen Geist gesendet, damit mein Geist in dir wohnen konnte. Der ist deine Tröster. Ich war so demütig. Ich habe gesagt, Gott, ich habe vergessen, dass du mich siehst. Ein Gott, der auch Hagar sehen konnte, sieht mich. Da hat Gott sie gesegnet. Und unser Gott, der sieht uns und hört uns, unsere Schreie. Deshalb Hagar hat gesagt, er ist Elohi. Halleluja. So, er sieht uns. Unser Esaja 41, wir sagen immer wieder, fürchte dich nicht. Und als Verheißung auch, wir geben ja oftmals diese Vers, aber heute habe ich das neu gelesen, und 41 Vers 10. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir, weiche nicht, denn ich bin dein Gott, ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Ich kann auch in Isaiah noch mehrere solcher Verse, Verheißungen dann sehen. Er sagt, fürchte dich nicht. Ich glaube, wir brauchen ja diese Verheißung immer wieder heute noch auf der täglichen Basis. Wir gehen durch eine Situation, die sehr, sehr bedrohend ist, hilflose Situation. Und dritte Beispiel habe ich auch aus dem Neuen Testament genommen, dieser Teich Bethesda, wir kennen das in Johannes 5. Kapitel, da lag ein Kranke, der 38 Jahre wartete auf eine Heilung. 38 Jahre. Wenn wir mal 10 Minuten dann warten im Ärztezimmer, dann sind wir auch sauer. Ja, ich habe einen Termin, aber warum nicht? Aber 38 Jahre. Und ich habe bewundert, aber seine Hoffnung war so groß, ja? Oder seine Hilflosigkeit war so groß. Und sagte auch, wenn ein Engel kommt und dann dieser Wasser umrührt, dann der Erste, der springt, wird auch geheilt. Aber wie kann ein Lahme dann mal so springen? Aber trotzdem wartet er. 38 lange Jahre, was für ein Elend. Ne? Aber dann kam Jesus. Johannes 5. Kapitel Vers 6 sagt, willst du gesund werden? Jesus erkennt seine Situation. Er sagt, ja, aber keiner konnte mich helfen. Vers 8 sagt, er sagt, Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm dein Bett und geh. Und sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. Er ist unser Jehovah Rapha. Und er kann auch unsere Krankheiten heilen, unsere Seelen heilen. Und er ist immer noch derselbe Gott, der zu unserer Hilfe kommt, wenn wir zu ihm schreien, ihn anrufen, unseren Glaube in ihn setzen und seine Verheißung in Anspruch nehmen, weil die Bibel sagt uns ganz klar, seine Verheißung wird er auch in unserem Leben erfüllen. Mit Amen und Amen. Das ist unser Gott. Gestern, heute und für immer. Das ist derselbe Gott. Was er getan hat für Aga, was er getan hat für diesen lahmen Mensch, das tut er auch für uns. Egal, wie schlimm unsere Situation ist. Er ist unser Jehovah Rapha. Noch ein Beispiel mehr. Wahrscheinlich ist das letzte Beispiel, denke ich, ja. Unter Verfolgung. Und unter Bedrohung, weil Gottes Kinder waren so treu zu Gottes Wort, die wollten nicht Gottes Wort, die Erkenntnis, was sie erkannt haben, wer ihren Gott ist, nicht irgendwie dagegen stehen. Das ist in dem Buch Daniel über Shadrach, Meshach und Abednego, weil sie nicht gehorcht haben, was der König sagte, und dann die wurden in dieser Feuerofen reingeschmissen. Siebenmal noch höher haben sie dann die Hitze dann erhöht. Und dann die starken Männer, Soldaten, haben dann die drei reingebracht. Aber die sind umgefallen und getötet. Aber die kommen da rein. Ich habe keine Zeit. Es ist so eine interessante Geschichte. Die wurden gebunden. Und Vers Kapitel 3, 24 sagt, dann, die waren dort. Und früh morgens kam der König. Der König wollte nicht, dass die drei sterben, aber er kann ja nicht anders. Königsgesetz, aber die drei haben erkannt, Gottes Gesetz ist mehr als das Gesetz, was der König dann befohlen hatte. Die haben nicht verzweifelt, die haben nicht geschrien, die haben nicht irgendwie den lebendigen Gott verleugnet. Dann waren sie im Ofen, weil die wussten schon, unser Gott wird auch von dieser heißen Ofen uns retten. Das ist ein hundertprozentiger Glaube. Dann kam frühmorgen der König, da das ist, steht es geschrieben, da entsetzte sich der König, Nebukadnezar, fuhr auf und sprach zu seinen Räten, haben wir nicht drei Männer gebunden in das Feuer werfen lassen? Vielleicht haben sie gesagt, ja. Aber Vers 25 sagt, er wunderte und sprach, ich sehe aber vier Männer, frei im Feuer umhergehen und sie sind unversehrt und der vierte sieht aus als ein Sohn der Götter. Was für ein starkes Zeugnis. Der König sieht es da und dann hat er erkannt, wer der lebendige Gott ist. Und dann, also wenn man das liest, ihre Kleider, ihre Haare wurden gar nicht angegriffen. Das ist unser Gott. Wenn wir mal wirklich unsere Glaube in ihm setzen, dann können wir auch erkennen. Okay, also da gibt es auch noch ein Beispiel, also ganz kurz. In 2. Könige, 6. Kapitel, da lesen wir von dieser Prophet und seinen Dienern. Er hat ja eine Prophetie gegeben, der König war so sauer. Und dann, da wo er dann Zuflug gefunden hat, ringsherum, hat er seine Armee geschickt. Und dann, die wurden dann ringsherum dann als Gefangene gehalten. Und der Diener kommt raus und sagt, oh Herr, es ist fertig, wir sind vernichtet, ringsherum sind Armeen da und Pferdewagen sind da. Aber dann kam der Prophet und sagt, er betet, Herr, mach sein inneres Auge auf. Dann geht er dann noch einmal, schaut, mit Bewunderung kommt er und sagt er, Herr, die gegen uns sind weniger als, oder umgekehrt, die mit uns sind größer als diejenigen, die uns herumringelt haben. Und als sein inneres Auge aufgetan hatte, dann konnte er auch Gottes Versorgung sehen, Gottes Schutz sehen. Ihr Lieben, das ist doch diese Hoffnung, müssen wir auch heute noch haben. Gott kann wunderbare Dinge tun, das überhaupt nicht in diese Maßstäbe dann reinpasst, was wir vorstellen. Wir sollen nicht Gottes Macht und Vollmacht und Kraft in eine Box stecken nach unserer Empfindung oder Vorstellung. Nein, der viel mehr kräftige, viel mehr lebendiger, viel mehr aktueller ist seine Wege und seine Vollendung, seine Sachen für uns. Heute noch Gott sagt, diejenigen, die mit uns sind, sind größer als diejenigen, die gegen dich dastehen. Da gab es auch verschiedene Situationen, wo wir beide standen, auch so ringsherum. Da waren unsere Feinde. Die wollen dann fertig machen. Da hatten wir auch 3, 4 Frauen mit uns. Und in ein abgelegenes Dorf, die können alles tun. Was sie tun dort ist diese Fundamentalismus, die greifen nur die Frauen erstmal an. Das ist so böse. Denn wir waren auch besorgt um unsere Frauen. Aber dann haben wir gesagt, Herr, deinetwegen sind wir hier. Also mindestens 2, 3 Mal, Gott hat uns gerettet. Diejenigen, die gegen uns, könnten gar nicht machen. Ich habe schon mal erzählt, einmal wollen sie mit einem LKW gegen unser Jeep fahren und uns beide töten. Aber dann der LKW-Fahrer kannte uns und er hat uns gewarnt, in nicht dieser Richtung. Das ist ein abgelegenes Ort, eine Bergstraße und da können sie alles tun. Er hat gesagt, nicht auf dieser Straße fahren, weil die haben eine böse Absicht, euch zu töten. Sind bewahrt. Die haben auch Gift in unser Essen dann reingeschmissen. Gott hat uns bewahrt. Mehrmals kamen Gruppen gegen uns. Habe ich mir gesagt, Herr, du bist mit uns. Ich kann ja auch immer weiter erzählen, aber wir sollen unsere Glaube an ihn setzen. Er schreibt das ganz klar. Wie viel Zeit habe ich schon überschritten? Okay. Esaja 26,3 sagt, wer festen Herzens ist, dann bewahrst du Frieden, denn er verlässt sich auf dich. Darum verlässt euch auf den Herrn immer da, denn Gott, der Herr, ist ein Fels ewiglich. Halleluja, das müssen wir. 1. Johannes 5,4 sagt es, denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, und der die Welt überwunden hat. Wer ist es aber, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist? Wenn wir unsere Hoffnung, unsere Glaube in ihn setzen, dann alles wird Gott für uns umwandeln. Wir werden alles überwinden. Der in uns ist größer als der in dieser Welt ist. Das ist unser Gott. Zum Schluss noch ein Wort. 1. Korinther 15, Kapitel 57, glaube ich. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. In seinem Namen haben wir Sieg. Seine Verheißungen sind heute noch, auch während dieser Pandemie-Situation, gilt für uns. Er ist treu, wahrhaftig, lebendig, lebendiger Gott. Der auferstandene Jesus steht für uns da, heute noch, neben dich, neben mich, überall wo du bist, egal in welchen Umständen du befindest. Der auferstandene Jesus ist da, der Tod überwunden hat, den Feind überwunden hat. Der kann ja alle Situationen umwandeln, vorausgesetzt, wir müssen ja diesen Griff, einen Affengriff haben und dann erlauben, dass auch mal dieser Katzengriff mit uns ausübt. Und dann werden wir ein siegreiches Leben leben. Ich möchte hier Gott danken und beenden. Gott ist mit uns. Sollen wir mal die Augen schließen? Vater, wir danken dir. So wunderbar bist du, ja, Herr. Oft vergessen wir, wer wir sind. Oft vergessen wir, wer du bist. Diese 3 Beispiele haben uns klar gemacht, oh Herr. Du kommst nie zu spät oder nie zu früh. Du kommst ja zu der richtigen Zeit mit einer richtigen Strategie und wir können auf dich verlassen, oh Herr. Vater, mach es möglich, dass wir dann nicht verzweifeln, sondern zu dir schreien, dich anrufen, um Hilfe bitten, o Herr, ohne Zweifel, mit hundertprozentiger Glaube. Auch wenn wir durch Feuer wandern werden, durch Wasser durchkreuzen werden, deine Verheißung sagt uns, kein Jubel wird uns gegen uns kommen, weil du bist der Herr, der gesagt hat, ich habe die Welt überwunden. Und du hast ja uns vorbestimmt und auserwählt, als Söhne und Töchter Gottes deine Vollmacht in Anspruch zu nehmen und die Welt zu überwinden. Segne uns, bewahre uns, ermögliche, dass wir heute noch solche Wunder in unserem Leben miterleben dürfen, damit wir lebendige Zeugen dann für andere sein können. In Jesu Namen bitten wir dich. Amen. Amen.
Würdet ihr beide noch ein Lied singen?
Ja. Also